Lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen zum Markus-Evangelium. Wir wollen beginnen, das Markus-Evangelium auszulegen. Und heute wollen wir die ersten 8 Verse des ersten Kapitels miteinander betrachten. Markus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Und hier heißt es in Gottes Wort: Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie geschrieben steht in Jesaja, dem Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das ganze jüdische Land ging zu ihm hinaus und alle Bewohner von Jerusalem, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war bekleidet mit Kamelhaar und einem ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen gebückt zu lösen ich nicht wert bin. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Amen. Wenn ein König oder auch ein Präsident ein anderes Land besucht, dann werden in der Regel sämtliche Vorbereitungen getroffen für diesen Besuch, für diese Person, die da kommt, nicht wahr? Sein Kommen wird in der Regel angekündigt, die Bevölkerung weiß von diesem hohen Besuch. Der Ort, an dem dieser hohe Besuch sein wird, wird vorbereitet. Sämtliche Vorbereitungen werden getroffen. Und da die Bevölkerung von diesem hohen Besuch informiert wurde, sind sie voller Erwartung auf das, was dieser Besuch sagen und auch tun wird, nicht wahr? Nun, eine ähnliche Situation wird uns in den Versen beschrieben, die wir gemeinsam gelesen haben und die wir heute betrachten wollen. Nachdem das jüdische Volk zwar aus der babylonischen Gefangenschaft, in der sie 70 Jahre waren, freigelassen wurden und wieder in ihr Land zurückkommen durften, warteten sie aber immer noch sehnsüchtig auf die Verheißung eines Messias. Sie warteten auf die Verheißung eines Retters und auf die Verheißung eines Königs, der sich wieder auf den Thron Davids setzen wird, um über das Volk zu herrschen. Dies ist noch nicht eingetroffen, denn zur Zeit, von der Markus hier berichtet, lebte das jüdische Volk immer noch unter der römischen Besatzung. Sie hatten keinen König auf dem Thron Davids. Und weil die Unterdrückung immer größer wurde, warteten sie immer sehnsuchtsvoller auf diesen verheißenen Retter, der im Alten Testament die ganze Zeit verheißen wurde. Nun ist die Zeit gekommen. Nun wird sich diese Verheißung erfüllen. Hier beschreibt Markus nämlich den Zeitpunkt, bevor Jesus Christus, dieser verheißene Messias, auf der Bühne des Weltgeschehens auftritt und wirkt, schickt Gott einen Boten, der ihn ankündigt. Gott sendet jemanden, der die Bevölkerung für diesen hohen Besuch vorbereitet. Gott sendet jemanden, der die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass ihr König kommt, dass ihr König zu ihnen kommt, um sie zu befreien. Aber wir werden sehen, dass dieser König, der zu ihnen kommt, nicht nur in erster Linie gekommen ist, um sie von der römischen Besatzung zu befreien, sondern vielmehr dieser König kommt, um sie von dem größten Problem zu befreien, den sie hatten und den wir alle haben, das wir alle haben, nämlich das Problem der Sünde, das uns von Gott trennt. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Johannes, der Wegbereiter von Jesus. Johannes, der Wegbereiter von Jesus. Und zwei Punkte wollen wir gemeinsam untersuchen, ausgehend von diesem Text. Erstens die Person, die angekündigt wird. Jesus, der Sohn Gottes. Zweitens die Person, die ankündigt. Johannes, der Täufer. Diese zwei Personen werden uns hier etwas näher beschrieben. Und das ist der Anfang des Evangeliums. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Anfang beschäftigen. Und wir werden sehen, wer dieser Jesus ist, der von Johannes angekündigt wird, um uns am Ende die wichtige Frage zu stellen: Welche Relevanz hat dieser Jesus in deinem persönlichen Leben? Wir werden sehen, wer Jesus ist und welche Relevanz dieser Jesus für dein persönliches Leben hat. Und so lasst uns zum ersten Punkt gehen, die Person, die angekündigt wird, Jesus, der Sohn Gottes. Kapitel 1, Vers 1, dort heißt es, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Markus beginnt sein Evangelium genauso wie Mose, das erste Buch Mose beginnt, oder wie Johannes, das Evangelium von Johannes beginnt, mit demselben Wort, nämlich Anfang. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang war das Wort. Und wenn Mose mit diesem Wort beginnt, im Anfang, dann beschreibt er damit, etwas völliges Neues ist in die Existenz gerufen worden. Gott schuf aus dem Nichts ein Universum. Und dies war der Anfang von etwas völlig Neuem. Wenn Markus hier auch mit diesem selben Begriff sein Evangelium beginnt, dann will er damit zum Ausdruck bringen, dass die Geburt und das Auftreten und das Werk von Jesus Christus der Beginn, der Anfang von etwas völlig Neuem in der Weltgeschichte ist. Markus will deutlich machen, dass Gott selbst der Ursprung, der Anfang, der Schöpfer und der Urheber des Evangeliums ist. Ein neues Zeitalter hat begonnen mit der Geburt von Jesus, mit dem Auftreten von Jesus. Und das Wort Evangelium, Anfang des Evangeliums, das Wort Evangelium bedeutet wörtlich, ich denke, die meisten von uns wissen es, gute Nachricht oder frohe Botschaft. Und wisst ihr, sowohl im Alten Testament als auch in der griechischen Literatur wurde dieser Begriff Evangelium, also gute Nachricht, immer dann verwendet, wenn eine Schlacht in einem Krieg gewonnen wurde. Und dann wurde diese gute Nachricht des Sieges ins Land getragen. Und meistens kam dann eine Person, die sich auf den Marktplatz stellte oder an den Ort, wo sich die meisten Leute versammelten, unter dem Tor oder wo auch immer die Menschen sich versammelten. Und dann wurde diese gute Nachricht, dieses Evangelium verkündigt von dem Sieg der Schlacht. Sogar der Geburtstag von Kaiser, von Caesar wurde als frohe Botschaft, als Evangelium präsentiert. Also dieser Begriff war sowohl im Alten Testament als auch in der Antike ein bekannter Begriff. Aber liebe Geschwister, hier in unserem Text geht es nicht um die frohe Botschaft eines militärischen Sieges. Hier geht es nicht um die frohe Botschaft von der Geburt eines weltlichen Königs. Hier geht es um das Evangelium, um die frohe Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, das Evangelium ist nicht in erster Linie eine Botschaft, das Evangelium ist eine Person. Das Evangelium ist ein Mensch. Das Evangelium ist das Leben, das Wirken, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Name Jesus, der menschliche Name Jesus, im Hebräischen bedeutet es Joshua. Und der Name bedeutet, Gott ist Rettung. Gott ist Rettung. Christus, Jesus Christus, der Name Christus ist nicht sein Nachname, so wie es bei uns üblich ist. Der Name Christus ist eigentlich ein Titel und es bedeutet der Gesalbte. Und im Alten Testament wurde der zukünftige Messias, der zukünftige König Israels, als der Gesalbte angekündigt. Das heißt, dieser Jesus, der von Maria geboren wurde, ist derjenige, der im Alten Testament angekündigt wurde, um seinem Volk Rettung zu bringen. Das heißt, Jesus, Gott ist Rettung. Gott hat Jesus gesalbt, um Rettung zu bringen. Und dieser Jesus Christus ist gleichzeitig der Sohn Gottes. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und wenn Markus diesen Jesus, diesen historischen Jesus, der geboren wurde in einem Stall zu Bethlehem, wenn er ihn hier als Sohn Gottes bezeichnet, dann sagt er automatisch, dieser Jesus ist Gott selbst. Er ist der Mensch, der fleischgewordene Gott. Die frohe Botschaft ist also, dass Gott selbst in einer Person Mensch wird, um sein Volk zu retten. Dass Gott selbst seinen Sohn in diese Welt sandte und ihn salbte als diesen Messias, um sein Volk zu retten. Wisst ihr, dieser erste Vers am Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist eigentlich die Überschrift, der Titel und das Hauptthema des ganzen Markus-Evangeliums. Das ist das Zentrum des Markus-Evangeliums. Dieser erste Vers ist der Anfang und der Beginn eines neuen Zeitalters. Das ganze Markus-Evangelium will durch die Taten und durch das Werk von Jesus Christus zeigen, dass er wirklich der Christus ist, dass er wirklich der Gesalbte ist, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Das ist das Anliegen von Markus mit seinem Evangelium. Ich möchte kurz drei Stellen vorlesen, die uns dies zeigen, die uns dies belegen. Markus Kapitel 3, Vers 11. Jesus, nachdem er getauft wurde, begann sein Dienst und er wirkte und er trieb viele Dämonen aus. Und dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 11, dass sehr oft, wenn er Dämonen austrieb, haben die Dämonen etwas zu ihm gesagt, und zwar folgendes. Kapitel 3, Vers 11, und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Das heißt, die Dämonen belegten und wussten sogar, das ist Gott. Er hat die Macht, uns von diesen Menschen rauszutreiben. Dies wurde durch sein Werk belegt. Eine zweite Stelle, die finden wir in Kapitel 8, Vers 29. 8, Vers 29, und dort befindet sich Jesus mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi und er fragt seine Jünger, was glaubt ihr, wer ich bin? Was glaubt ihr, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann fragte er sie, was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet mit diesen bekannten Versen in Kapitel 8, Vers 29. Er fragte sie aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Petrus antwortete und sagte zu ihm, du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der im Alten Testament vorausgesagt wurde. Und eine letzte Stelle, die finden wir am Ende des Evangeliums in Kapitel 15. Vers 39, als Jesus gekreuzigt wurde, als Jesus gestorben ist, als die Erde erbebte, da haben wir dieses Bekenntnis eines heidnischen, nicht eines jüdischen Mannes, wir haben das Bekenntnis eines römischen, eines heidnischen Soldaten. Als Jesus starb, da heißt es, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein heidnischer Soldat bekennt, dass Jesus Christus wirklich Gott war. Und das ist bemerkenswert. Das heißt, wir sehen, Markus will seinen Lesern aufzeigen, durch das ganze Evangelium, Jesus Christus ist der verheißene, gesalbte, der Sohn Gottes, der Rettung bringt. Und das Besondere am Markus-Evangelium ist, dass die Leser des Evangeliums nicht jüdische Leser waren, sondern Heiden. Markus schrieb dieses Evangelium an Heiden, höchstwahrscheinlich an Heiden, die in Rom lebten und die auch unter der Verfolgung von Nero litten. Und er will ihnen aufzeigen, Jesus ist nicht nur für das jüdische Volk gekommen, sondern Jesus ist auch für die Heiden gekommen. Für die Nicht-Juden. Er ist der Gesalbte, der Rettung für die ganze Welt bringt, für jeden, der an ihn glaubt. In Jesus allein ist Vergebung zu finden. In ihm allein ist Befreiung von Süchten zu finden. In ihm allein ist Versöhnung mit Gott zu finden. Das will Markus hier deutlich machen. Markus will dir und mir aufzeigen mit seinem Evangelium, dass der historische Jesus, der geboren wurde, als Gott in Ewigkeit existierte und Mensch wurde, um für dich und mich den Weg zu Gott zu ebnen, indem er für unsere Sünden stellvertretend starb und auferstanden ist und somit bewies, dass er wahrhaftig Gottes Sohn ist, wie der Hauptmann es belegte. Und die Frage lautet an dich, wer ist Jesus für dich? Ist dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich persönlich der Retter? Das ist eine entscheidende Frage. Und mit dieser Frage will Markus uns packen und uns in seinem Evangelium belegen, dass Jesus genau dieserjenige ist, der er behauptete zu sein. Nun, dieser Anfang des Evangeliums begann damit, dass Gott einen Boten sandte, um diesen Jesus anzukündigen. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nachdem wir die Person angeschaut haben, die angekündigt wurde, wollen wir nun die Person anschauen, die ihn ankündigt, nämlich Johannes, der Täufer, in den Versen 2 bis 8. Und hier heißt es nun, wie geschrieben steht in Jesaja, dem Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Diese Verse und die folgenden Verse beschreiben uns nun vier Aspekte von Johannes dem Täufer, die wir uns jetzt näher anschauen wollen. Der erste Aspekt von Johannes dem Täufer spricht von seiner Funktion. Was hat er für eine Aufgabe gehabt? Weshalb wurde er gesandt? Wir haben eben gelesen, in den Versen 2 und 3 werden uns zwei Stellen aus dem Alten Testament zitiert, die uns die Funktion von Johannes beschreiben. In Vers 2 wird uns die Stelle, ein Zitat aus Malachi 3, Vers 1 zitiert, wo es heißt, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet. Gott spricht durch den Propheten Jesaja, dass er einen Boten sendet, der ihm selbst den Weg bereitet. Das heißt, ein Bote wird kommen, der den Weg für Gott bereiten wird. Die zweite Stelle in Vers 3 ist ein Zitat aus Jesaja 40, Vers 3, wo es heißt, Stimme eines Rufenden, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Wieder sagt Gott durch den Propheten Jesaja, ich sende jemanden, der in der Wüste auftreten wird und er wird eine Stimme sein, er wird ein Rufender sein und zwar, er soll den Weg für unseren Gott ebnen. Beide Stellen aus dem Alten Testament belegen uns, dass der Bote den Weg für Gott bereiten wird. Dass Gott selbst auf die Bühne des Weltgeschehens auftreten wird und handeln wird. Johannes der Täufer ist dieser Bote. Johannes der Täufer ist diese Stimme, dieser Rufende in der Wüste. In Johannes, dem Täufer, erfüllt sich diese Verheißung des Alten Testaments, wo Gott gesagt hat, ich sende einen Boten. Johannes, der Täufer, er bereitet den Weg für Gott. Und wenn es hier heißt, dass er gerufen hat, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für Gott, dann können wir dies geistlich verstehen, dass er zu den Menschen spricht und sagt, bereitet eure Herzen vor für das Kommen Gottes. Bereitet euch vor für das Wirken Gottes, der selbst kommen wird. Macht euch bereit. Erkennt, dass ihr Vergebung braucht. Erkennt, dass ihr Sünder seid. Erkennt, dass ihr einen Erlöser nötig habt. Das heißt, die Funktion von Johannes, können wir zusammenfassend sagen, seine Funktion war, weg von sich und hin auf den zu deuten, der da kommen soll. Seine Funktion war es, den Menschen ihre Sündhaftigkeit aufzuzeigen, damit sie umso bereitwilliger den annehmen, der nach ihm kommen wird. Und das ist, liebe Versammlung, die Funktion eines jeden Predigers. Weg von sich selbst und hin zu Christus zu deuten. Den Menschen ihre Not aufzuzeigen, dass sie umso bereitwilliger Jesus Christus annehmen können. Und wenn das nicht der Fall ist bei einem Prediger, wenn ein Prediger nur Geschichten erzählt oder von sich berichtet oder sonstige Dinge tut, aber nicht auf Christus hinweist, dann verfehlt er seine Funktion. Die Funktion eines Predigers ist es, Christus zu verherrlichen. Dazu ist der Heilige Geist auf diese Welt gekommen. Der Geist Gottes selbst weist von sich weg und deutet auf Christus hin. Und das tat Johannes. Er war ein Bote, er war ein Prediger und er predigte nur das, was Gott ihm gesagt hat zu predigen, nämlich, da kommt einer und er ist größer als ich und in ihm ist Vergebung zu finden. Das ist also die Funktion. Wisst ihr, die Pharisäer zu der damaligen Zeit, sie predigten auch. Aber was predigten sie? Sie predigten das Gesetz. Sie predigten etwas, was die Menschen nicht halten konnten. Johannes, seine Predigt war anders. Seine Predigt war anders. Und wir wollen uns als zweites nun sehen, wie seine Botschaft aussah und wie die Reaktion auf diese Botschaft aussah in den Versen 4 und 5. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das ganze jüdische Land ging zu ihm hinaus und alle Bewohner von Jerusalem. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Hier bekommen wir einen tieferen Einblick in die Botschaft von Johannes und auch in die Auswirkung, wie es auf die Bevölkerung gewirkt hat, sein Dienst. Hier lesen wir, Johannes der Täufer trat auf, unmittelbar nachdem Markus diese zwei Zitate aus dem Alten Testament zitiert hat. Das heißt, Johannes ist genau dieser Bote, von dem im Alten Testament berichtet wurde. Und sein Auftreten war in der Wüste. Matthäus berichtet uns in Kapitel 3, Vers 1, dass es in der Wüste von Judäa war. In der Wüste von Judäa. Und Johannes berichtet uns in Kapitel 1, Vers 28, dass Johannes der Täufer in Bethanien jenseits des Jordans wirkte. Also im südlichen Teil von Israel, in Judäa. Und zwar nahe beim Fluss Jordan. Und dort wirkte Johannes und dieser Ort war, wie es heißt, eine Wüste. Es war eine unbewohnte und eine raue Gegend. Also kein Ort, an dem man picknicken gehen kann oder an dem man Urlaub machen geht. Es war eine raue Gegend. Ich möchte etwas zitieren von einem Bibelausleger, der uns einen guten Gedanken mitgibt über diesen Vers. Ich zitiere, diese wilde Gegend wurde von Gott für die Arbeit des Täufers auserwählt, um die Menschen von ihren gewöhnlichen Beschäftigungen und Interessen abzulenken und ihre Gedanken und Herzen auf ihren geistlichen Zustand und die rettende Botschaft des Predigers zu richten. Also Gott wählte ganz bewusst einen Ort aus, an dem man nicht abgelenkt werden konnte, sondern an dem man hinkommen konnte und völlig frei sein konnte, auf das zu hören, was der Prediger dort sagt. Wisst ihr, Gott wirkt nicht dann am meisten, wenn die äußeren Umstände passen. Wenn der Gottesdienst besonders gut gestaltet wird oder wenn der Lobpreis überwältigend ist und die Emotionen entfacht werden. Nein, gerade dann, wenn unsere ganze Aufmerksamkeit weg von den Dingen dieser Welt und hin zu Christus gerichtet wird, dann kann Gott in unseren Herzen arbeiten. Gott will, dass wir zu ihm kommen, dass wir zum Gottesdienst kommen und dass wir all die Dinge, die uns ablenken, zu Hause lassen und dass es auch im Gottesdienst alles ruhig und geordnet abläuft, auf das wir auf die Predigt von Gottes Wort hören können. Und die meisten Gemeinden versuchen ihre Gottesdienste heute so zu gestalten, dass sie besonders besucherfreundlich sind, besonders attraktiv gestaltet sind. Aber meistens sind in solchen Gottesdiensten so viele Dinge da, die die Menschen ablenken von dem Wesentlichen. Wir wollen darauf achten, dass Gottes Wort und die Predigt des Evangeliums im Zentrum der Gottesdienste steht, auf das Gott selbst im Herzen von uns allen wirken kann. Und Markus fasst jetzt die Botschaft von Johannes dem Täufer zusammen, indem er sagt, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das Wort Taufe, Baptisma, bedeutet wörtlich eintauchen oder auch untertauchen. Es ist ein Akt, wo der ganze Körper eines Menschen unter Wasser getaucht wird. Und wisst ihr, der Vorgang der Taufe war unter dem jüdischen Volk damals nicht unbekannt. Es war nichts Neues für sie. Wenn nämlich ein Heide damals zum Judentum konvertieren wollte, dann wurde von ihnen verlangt, dass er sich reinigen sollte, indem er sich untertaucht, indem er sich symbolisch im ganzen Leib wäscht mit Wasser. Dass er sozusagen sich gewaschen hat von seinen Sünden. Das war ein symbolischer Akt. Das verlangte man von Heiden, die zum Judentum konvertieren sollten. Das war also nichts Ungewöhnliches für sie. Ungewöhnlich für die Juden war es aber nun, dass Johannes von ihnen verlangte, sich taufen zu lassen. Denn damit zeigt er ihnen, ihr seid genauso dreckig. Ihr seid genauso Sünder. Ihr braucht genauso Vergebung wie die Heiden. Das war ungewöhnlich für die Juden. ich bin davon überzeugt, dass einige, die sich von Johannes haben taufen lassen, hier zumindest verstanden haben, derjenige, der da kommen soll, ist nicht nur jemand, der uns von der römischen Gefangenschaft befreien soll, das dachten nämlich die meisten Juden, sondern ich glaube, dass hier viele Menschen durch Johannes verstanden haben, nein, nein, derjenige, der da kommen soll, er wird für mich persönlich und für meine persönliche Sünde kommen. Und das war überwältigend für die Juden. Das löste eine Erweckung in ihnen auf, wie wir gleich noch sehen werden. Nun, bevor Johannes aber jemanden taufte und somit symbolisch zeigte, dass sie von ihren Sünden gewaschen sind, verlangte er von ihnen, dass sie Buße zur Vergebung der Sünden tun sollten. Der Gedanke hinter dem Wort Buße ist ein Umkehren, also eine bewusste geistige Wende, die zu einer Richtungsänderung im Denken führt. Also Buße zu tun bedeutet wahrlich, ein anderes Denken zu haben. Ein anderes Denken zu haben. Und ich möchte eine Stelle aus dem Neuen Testament vorlesen, die uns diesen Gedanken besser verdeutlicht. Und zwar finden wir diese Stelle in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Eine wichtige Stelle, die uns die Gedanken der Buße besser beschreibt. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Hier schreibt Paulus den Thessalonichern und sagt, wenn ich in die unterschiedlichen Gemeinden komme, dann berichten die Gemeinden Folgendes über euch, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist Buße. Da ist ein heidnisches Volk in Thessalonich und sie dienten Götzen. Sie dienten römischen Götzen. Sie dienten heidnischen Götzen. Sie beteten Götzen an. Sie gingen in den Tempel und beteten dort Götzen an. Und dann kam Paulus und predigte das Evangelium. Und was passierte unter diesen Leuten? Sie taten Buße. Wie sah diese Buße aus? Sie beteten einerseits diese Götzen an und hörten die Botschaft des Evangeliums. Und sie bekehrten sich hin zu dem lebendigen Gott. Es ist eine Abwendung von den Sünden, die man liebte, und ein Hinzuwenden zu einem Neuen. Das ist Buße. Sie erkannten und verstanden, dass sie tote Götzen anbeten, dass sie Götzenanbeter sind und dass sie den lebendigen Gott gegen ihn sündigen. Und sie wendeten sich weg von den Götzen, aber sie blieben nicht nur dabei, dass sie sich wegwendeten, sondern es heißt hier, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das heißt, sie dienten einst den Götzen, aber jetzt dienen sie Gott. Es ist etwas, was sichtbar passiert im Leben eines Menschen. Buße ist etwas Sichtbares im Leben eines Menschen. Buße zu tun bedeutet, zu erkennen, dass man gegen Gott sündigt. Zu erkennen, dass man schuldig vor Gott ist und sein Gericht verdient hat. Es ist eine Änderung des Denkens. Buße zu tun bedeutet, die Sünde, die man einst liebte, jetzt zu hassen. Es bedeutet, sich von ihr abzuwenden, um nun Gott im Glauben zu ergreifen. Es bedeutet wirklich, über seine Sünde zu trauern und zerbrochen zu sein von seinen Sünden. Wenn du in Unzucht und in Unmoral lebst, dann bedeutet Buße zu tun, zu verstehen, das, was ich tue, ist sündig. Das, was ich tue, beleidigt Gott. Das, was ich tue, geht gegen Gott und ich will es nicht mehr tun. Buße zu tun bedeutet, wenn du in Süchten gebunden bist, zu verstehen, dass diese Dinge dich nicht nur kaputt machen, sondern sich gegen Gott richten und dass du seinen Zorn auf dich ziehst, aber dich davon abzuwenden und im Glauben zu Christus umzukehren und um Vergebung zu schreien und durch seine Gnade frei zu werden von diesen Süchten. Wir sehen also, Buße zu tun ist etwas Sichtbares. Aber hier will ich betonen, und das ist wichtig, es geschieht nicht aus eigener Kraft. Nicht aus eigener Kraft, sondern Buße ist ein übernatürliches Werk im Herzen eines Menschen, zu verstehen, zu erkennen durch Gottes Gnade, es ist falsch. Und dann wirkt Gott in dir, dass du fähig bist, umzukehren, dass du fähig bist, diese Dinge zu lassen, dass du fähig bist, nun für Gott zu leben. Zeigt mir, dass eure Buße echt ist. zeigt mir. Das heißt, offensichtlich ist die Buße ein Werk, das man äußerlich sieht im Leben eines Menschen. Und Johannes predigt die Buße zur Vergebung der Sünden. Das heißt, in dem Moment, wo du erkennst, dass du ein Sünder bist, in dem Moment, wo du dich von deinen Sünden hin zu Christus wendest und ihn im Glauben ergreifst, dann werden dir deine Sünden vergeben. Dann werden dir deine Sünden vergeben. Und dann wird Gottes Geist zu dir kommen und dich fähig machen, diese Sünden, die du einst liebtest, zu hassen und dich von ihnen völlig abzuwenden und völlig für Gott zu leben. Das ist das Werk der Buße. Es ist etwas Übernatürliches im Herzen eines Menschen, was dann auch nach außen hin sichtbar sein wird. Das predigte Johannes und in Vers 5 wird uns nun beschrieben, wie die Menschen darauf reagierten. Es ist keine angenehme Botschaft, nicht wahr? Zu hören, dass man ein Sünder ist, zu hören, dass man unter dem Zorn Gottes steht, zu hören, dass man eigentlich unter dem Fluch Gottes steht und ewig verloren ist. Das ist keine angenehme Botschaft. Aber die Menschen strömten massenweise zu ihm hinaus. Wir lesen in Vers 5, und das ganze jüdische Land ging zu ihm hinaus und alle Bewohner von Jerusalem. Das ganze jüdische Land, das heißt im Süden, der Süden Israels, strömte zu ihm hinaus in die Wüste. Und viele Bewohner von Jerusalem strömten zu ihm hinaus in die Wüste. Also wir haben hier einen Mann, der nicht sonderlich sympathisch ist, wie wir noch sehen werden, kam mit Kamelhaaren an. Wir haben hier einen Ort, der nicht sonderlich angenehm ist, an dem man sich aufhält. Und wir haben hier eine Botschaft, die nicht sonderlich besucherfreundlich ist. Aber wir haben eine Erweckung. Wir haben eine Massenbewegung von Menschen, die zu ihm hinausströmen und sich von ihm taufen lassen wollen. Wisst ihr, das ist besonders. Johannes hatte keine besondere Strategie, wie er die Menschen erreichen wollte. Johannes hat auch keine Umfrage gemacht und hat die Menschen gefragt, was kann ich tun, damit ich die meisten Menschen erreichen kann? Wie muss meine Predigt sein? Wie muss mein Gottesdienst aussehen? So wie es die modernen Kirchen heute tun. Um so viel wie möglich Besucher einzuladen. Hat er nicht gemacht. Er hat das gepredigt, was Gott ihm gesagt hat, zu predigen. Und die Menschen kamen trotzdem zu ihm. Was zog die Menschen an? Gottes Wort. Gottes verkündigtes Wort zog die Menschen an. Wenn wir eine Massenbewegung in die Kirchen sehen wollen, wenn wir eine Erweckung in unserem Land sehen wollen, ich bin davon überzeugt, dann brauchen wir Prediger, die Gottes Wort unverfälscht und klar predigen. Egal wie hart die Botschaft ist, die Menschen werden kommen. Und wenn wir das Evangelium verfälschen und verwässern und unsere Gottesdienste auf die Gesellschaft anpassen, dann werden vielleicht Menschen auch kommen. Aber wir werden keine Erweckung, keine Massenbewegung von Menschen sehen, die Buße tun, die zerbrochen sein werden von ihren Sünden. Also wir brauchen Prediger, die Gottes Wort verkündigen. Und hier heißt es, dass sie sich von ihm taufen ließen, indem sie ihre Sünden bekannten. Sie bekannten ihre Sünden und das Wort bekennen bedeutet übereinstimmen mit oder anerkennen oder zugeben. Das heißt, diese Menschen, die zu Johannes kamen, hörten seine Botschaft und sie bekannten, das heißt, sie gaben zu, dass sie das sind, was er zu ihnen sagt, nämlich Sünder. Sie gaben zu, dass sie Erlösung brauchen. Sie gaben zu, sie bekannten, dass sie diesen Jesus brauchen in ihrem persönlichen Leben. Und auf das Bekenntnis taufte Johannes sie. Das ist der Buße würdige Früchte zu bringen. Und das taten die Pharisäer nicht, nicht wahr? Hier wird deutlich, dass Johannes den Weg in den Herzen der Menschen gebahnt hat für den kommenden Messias. Das ist also die Botschaft von Johannes gewesen, den Menschen ihre Sünden aufzuzeigen und indem sie ihre Zerbrochenheit sahen, auf den so hinzudeuten, der kommt, um sie von diesem Elend zu befreien. Das war die Botschaft von Johannes. Und ich wiederhole mich, das muss die Botschaft eines jeden Predigers sein. Aber als nächstes wird uns in Vers 6 die Kleidung und das Auftreten von Johannes beschrieben. Und Johannes war bekleidet mit Kamelhaar und einem ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Das war die Kleidung von Johannes. Also Wir können uns vorstellen, dass er ein langes Gewand anhatte, das aus Kamelhaaren bestand. Es war ein raues Gewand. Interessanterweise hatten die Propheten des Alten Testaments sehr häufig solche langen Gewänder an, nachzulesen in Sacharja Kapitel 13, Vers 4. Also er hatte die Kleidung eines typischen Propheten. Uns wird gesagt, dass er einen ledernen Gürtel um sich hatte und dies diente dazu, dass dieser lange Mantel festgebunden werden konnte und somit konnte man sich besser bewegen. Also er hatte eine sehr primitive Kleidung gehabt. Er hat nicht in Saus und Braus gelebt, er hatte ein Gewand, er hatte einen ledernen Gürtel. Er hat auch nicht besonders gute Mahlzeiten gehabt, wie wir sie jeden Tag genießen dürfen. Nein, seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Heuschrecken waren proteinreich, man entfernte meistens dann die Füße und auch die Flügel. Man konnte diese Heuschrecken dann zubereiten, entweder braten oder auch zum Teil in Salz einlegen. Also es war möglich, diese Sachen zu essen. Es war auch keine unreine Speise, womit er sich verunreinigte. Damit konnte man überleben. Hier wird noch beschrieben, dass er wilden Honig aß. Also er war ein wilder, rauer Mann. Und er schrie. Also wenn wir hier lesen, dass er eine rufende Stimme war, dass er predigte, dann diese Wörter beschreiben wirklich jemanden, der schrie. Er stand in der Wüste und er brüllte. Er brüllte und er war bekleidet mit Kamelhaaren und hatte nur einen ledernen Gürtel an. Und er war, ich weiß nicht, ob er mager aussah, aber dieser Mann, er lebte, wozu er berufen war. Er lebte, wozu er berufen war. Und auch das sollte sich jeder Prediger des Evangeliums zuschreiben oder sich damit auseinandersetzen. Johannes hat nicht in Saus und Braus gelebt und hat dann von seinen Leuten oder von den Leuten gefordert, die zu ihm kamen, dass sie umkehren sollen von ihren sündigen Wegen und all die Last ihres Lebens ablegen sollen. Nein, seine Botschaft stimmte mit seinem Leben überein. Und ich kann nichts von euch fordern, was ich selbst nicht tue. Und so sehen wir hier Johannes, den Propheten, als einen schlichten Mann, der den Auftrag seines Gottes wahrnimmt. Und dies wird sichtbar auch an seiner Kleidung. Und der vierte und letzte Aspekt, den wir über Johannes lernen können, ist, welche Stellung hatte er denn? Wie sah er sich selbst in den Versen 7 bis 8? Und er predigte und sagte, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen gebückt zu lösen, ich nicht wert bin. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Also hier kommt eine große Masse von Menschen hin zu Johannes und sie hören ihn, werden von ihm getauft und mit Sicherheit hatten einige Menschen Sympathie zu ihm. Aber damit die Menschen kein falsches Bild von ihm bekommen, wollte er ihnen deutlich aufzeigen, wer er ist, im Gegensatz zu dem, der nach ihm kommt. Hier wird uns in Vers 7 beschrieben, dass nach mir einer kommt, der stärker ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen gebückt zu lösen, ich nicht wert bin. Zu der damaligen Zeit war die Aufgabe, dieses Riemen der Sandalen zu lösen, die Aufgabe eines Sklaven und in der Regel eines heidnischen Sklaven. Damals war oder auch heute noch, die Gegend ist dort wüst, also das heißt, wenn man herumgelaufen war, dann waren die Füße schmutzig und sich herunterzubeugen und die Sandalen zu lösen von einem Menschen, das war eine Sklavenarbeit, das war eine erniedrigende Arbeit. Und Johannes sagt hier, selbst diese erniedrigendste Arbeit aller Arbeiten bin ich nicht würdig zu tun bei dem, der nach mir kommt. Er ist nicht mal würdig, den Riemen von Jesus anzufassen. Nicht mal würdig, sich vor ihm niederzubeugen. Und damit erhebt er Jesus an den höchsten Ort und sich an den tiefsten Ort und zeigt auf, ich bin niemand. Ich bin niemand. Aber der nach mir kommt, der ist alles. Und damit deutet er an, der nach mir kommt, ist Gott. Er ist Gott. Und in Vers 8 geht er noch tiefer und sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und damit sagt er auch mit anderen Worten, ich kann nicht mehr als mit Wasser taufen. Was ich tue, ist nur ein äußerliches Zeichen, aber der, der nach mir kommt, also Jesus, er ist es, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Er ist es, der den inneren Menschen verändern kann. Er ist es, der euch von innen reinigen kann. Ich kann nur Wasser verwenden, um euch äußerlich zu reinigen, aber der nach mir kommt, er wird das eigentliche Problem in euren Herzen lösen können. Und damit belegt er schon wieder, dass Jesus Christus Gott ist, denn nur Gott kann mit Heiligem Geist taufen. Mit Heiligem Geist getauft zu werden bedeutet, in die Gemeinde hineingetauft zu werden. Es bedeutet, versiegelt zu werden und sich seiner Erlösung gewiss zu sein. Mit Heiligem Geist getauft zu werden bedeutet, Teilhabe der göttlichen Natur geworden zu sein, dass Gott selbst nun in dem Heiligen Geist in einem Menschen wohnt, dass man zum Kind Gottes gemacht wurde. Es bedeutet nicht, dass man auf einmal ganz besondere Fähigkeiten hat oder auch in Zungen reden kann. Es bedeutet einfach, dass Gott das übernatürliche Werk der Wiedergeburt in einem Menschen wirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieses Werk kann kein Mensch tun, sondern nur Jesus Christus. Wir haben also diese zwei Punkte betrachtet. Wir haben die Person gesehen, die angekündigt wird, und wir haben die Person gesehen, die angekündigt hat. Johannes, der Täufer, war der Bote, der den Weg für Gott vorbereitet hat. Und Gott selbst kam in Jesus Christus auf diese Welt, um die Menschen, die an ihn glauben sollen, von ihren Sünden zu befreien. Nun lasst uns abschließend sehen, wie es um uns steht. Wie es um dich und wie es um mich steht. Welche Relevanz hat dieser Jesus Christus und diese Botschaft, die Johannes gepredigt hat, für dich persönlich? Und ich glaube, es gibt keine wichtigeren Fragen, die sich ein Mensch in seinem Leben stellen sollte, als diese. Wie denkst du über Jesus Christus? Wie denkst du über Jesus Christus? Denkst du über ihn, dass er der Jesus ist, dass er die Rettung ist, die Gott gewirkt hat? Denkst du über ihn, dass er der Christus ist, der Gesalbte, der im Alten Testament vorausgesagt wurde? Denkst du über ihn, dass er wirklich der Sohn Gottes ist? Das heißt, dass er als Gott ewig existierte und in der Weltgeschichte zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich als Mensch geboren wurde. Wie ist dein Verhältnis zur Sünde? Liebst du die Sünde? Läufst du der Sünde nach? Oder hast du die Sünde? Und bereust du, wenn du gesündigt hast, die Sünden, die du getan hast? Kehrst du um von diesen Sünden hin zu Jesus? Hat Jesus Christus dich schon mit Heiligem Geist getauft? Hat er in dir die Wiedergeburt gewirkt? Hat er dich zum Kind Gottes gemacht und dich in seine Gemeinde gestellt? Hast du in deinem Leben wirklich diese Umkehr erfahren, dass du diese Dinge, die du einst liebtest, auf einmal wirklich hasst und Gott, den du hasstest und das Wort Gottes, das du auch gehasst hast, auf einmal liebst und gar nicht anders kannst, als das Wort Gottes zu lesen? Gab es diesen Moment in deinem Leben? Paulus hat in Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn Christus dich nicht mit seinem Geist getauft hat, dann bist du nicht sein. Bist du sein oder bist du nicht sein? Diese Frage entscheidet über deine Ewigkeit. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst und sagen kannst, ja, es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich Buße getan habe, wo Gott mir die Augen für meine Sünden geöffnet hat und wo ich mich durch seine Gnade umkehren konnte und jetzt meinem Herrn Jesus nachfolge und ihm diene und ihn liebe, dann bist du glückselig zu schätzen. Aber dann werden wir auch gleichzeitig aufgefordert, weiterhin ein Leben der Buße zu leben. Denn auch wir fallen immer wieder und auch wir sündigen immer wieder. Das bedeutet nicht, dass wir in dem Moment, wo wir sündigen, nicht mehr Gottes Kinder sind. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber in dem Moment, wo wir sündigen, stehen wir wieder auf und bekennen diese Sünden, tun Buße und kehren wieder um und folgen ihm weiter nach. Das ist ein Leben der Nachfolge Jesu Christi. Aber wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst und du sagen musst, nein, ich habe den Geist nicht. Nein, ich habe dieses Werk noch nicht erlebt. Dann rufe ich dir heute zu, zögere nicht, sondern tu heute Buße. Bekenne ihm heute deine Sünden. Kehr heute um von deinem sündigen Wege. Glaube an Jesus Christus und daran, dass er für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist und du wirst Vergebung der Sünden erfahren und mit Gott versöhnt werden. Und so möge dieses Wort in unseren Herzen Frucht wirken. Wir haben gesehen, das ist das Anfang, das ist der Anfang des Evangeliums. Der Anfang des Evangeliums ist, dass wir unsere Sünden bekennen und umkehren davon und Jesus anfangen nachzufolgen. Das ist der Anfang des Evangeliums. Amen.